ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Teilweise hat er den Menschen die Hand aufgelegt, manche sind in Tränen ausgebrochen direkt vor ihm.
Er ist einfach auch ja Popstar.
Ein Podcast von NDR Info.
Das ist sie, die Nationalhymne von Tibet. Und zwar gesungen von Tibetern, aber eben nicht in ihrem eigenen Land, sondern im Exil in Indien.
Genau, in Dharamsala. Das ist eine Stadt im Bundesstaat Himachal Pradesh, hier im Norden, also in dem Himalaya-Staat, Bundesstaat Indiens. Und da gibt es einen Ortsteil, der heißt McLeodganj. Und in diesem Ortsteil residiert der Dalai Lama, bei dem du gerade warst.
Genau, und damit hallo und Namaste nochmal. Schön, dass ihr dabei seid heute. Wie ihr gehört habt, mit
Peter.
Und mit mir, mit Charlotte. Und genau, ich bin ganz frisch wieder zurück. Seit gestern fühle mich tatsächlich etwas erleuchtet, weil ich war in Dharamsala eben am Sitz der tibetischen Exilregierung und da, wo der Dalai Lama sitzt. Und die Frage, die mir natürlich alle gestellt haben, war, hast du ihn getroffen?
Ja.
Genau. Das war nämlich schon sehr aufregend, weil viele, die dahin fahren, hoffen natürlich, dass sie irgendwie es schaffen, eine Audienz zu bekommen beim Dalai Lama. Und der ist ja inzwischen sehr alt, er ist 88 Jahre alt inzwischen, es ist ja der 14. Dalai Lama. Und ist im Moment so, dass er immer wieder alle 3 Tage so eine größere Audienz abhält, wo sich vor allem viele Tibeterinnen und Tibeter anmelden, aber eben auch Ausländer. Und ich hatte tatsächlich das Glück an dem Morgen, dass ich auch mich einreihen durfte in die lange, lange Schlange dieser Tibeterinnen und Tibeter.
Ja, und du hast sogar Sachen mitgebracht. Hier liegt was, My Land and My People. Da schaut ein etwas jüngerer Dalai Lama von diesem Buchtitel, der aber auch schon seine Memoiren geschrieben hat, wie hier draufsteht. Und wenn ich das aufschlage, das schlage ich ganz ehrfürchtig auf. Da steht dann die Autobiografie seiner Heiligkeit, des Dalai Lama, und darunter ist seine Unterschrift.
Genau, er hat es in den Händen gehalten und hat es sogar unterschrieben, dieses Buch, was sehr besonders ist. Ich werde es sehr in Ehren halten. Und man hat ja schon so viel über diese Figur gehört und ich war auch ganz aufgeregt davor und gespannt, wie es mir geht in dieser sehr persönlichen Begegnung, aber auch, wie das so alles abläuft. Und es war schon so, dass da viele Menschen davor schon natürlich sich tagelang darauf gefreut haben, dass sie ihn sehen, ihren obersten religiösen Führer, das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus. Und ich habe den Leuten schon angemerkt, die waren sehr emotional. Und ich habe viele Menschen gesehen, die diese 5 Sekunden mit ihm hatten, weil das sind wirklich nur 5 Sekunden. Man steht da in einer langen Schlange und sie haben sich tief verbeugt, haben ihm die Hand geschüttelt. Teilweise hat er den Menschen die Hand aufgelegt. Manche sind in Tränen ausgebrochen direkt vor ihm. Andere, gerade ältere Menschen, sind dann noch ein bisschen näher gekommen zu seinem Gesicht. Und ich habe dann später auch andere gefragt. Und es ist wohl so, dass es so viele Geschichten gibt, dass er teilweise auch Krankheiten heilen kann. Also vielleicht hatte der ein oder andere vielleicht eine Augenkrankheit und dass sie dann hoffen, wenn der Dalai Lama ganz nah an mein Auge schaut, dass er mich dann heilen wird. Und als ich dann an der Reihe war, war es so, dass ich auch gar nicht groß was gesagt habe. Es ist eben so, dass er hatte schon eine Stunde lang, hatte er diese vielen Menschen begrüßt und er hat einen Assistenten und der hat dann nur zu mir gesagt so, which country, also aus welchem Land kommen Sie? Und dann habe ich nur gesagt, Germany, und habe ihm die Hand geschüttelt und er hat mich kurz angeschaut, wir hatten diesen einen Moment und dann war der Moment auch schon wieder vorbei.
Oh, das war dein Dalai Lama-Moment. Da hatte ich tatsächlich, wenn ich das kurz einschieben darf, mal einen längeren Dalai Lama-Moment. Ich habe ihn vor Jahren mal bei einer Pressekonferenz erlebt in Prag, als ich dort Korrespondent war, und hatte ihm in der Pressekonferenz, ich saß in der ersten Reihe, auch 2 Fragen gestellt. Und danach stand er auf nach der Pressekonferenz, ging plötzlich auf mich zu und streckte seine Hand aus und bedankte sich bei mir für die Fragen. Nun bin ich Journalist und normalerweise will ich eigentlich gar nicht, dass sich jemand für Fragen bedankt, und bin, glaube ich, auch relativ schlecht aus der Ruhe zu bringen. Aber in dem Moment, wenn der Dalai Lama vor dir steht, du sitzt da, streckst nur deine Hand entgegen, stammelst irgendwas von Your Holiness, da ist man dann doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also, aber da war er auch noch fitter. Und ich glaube, das war vor 15 Jahren. glaube, jetzt inzwischen geht es ihm nicht mehr ganz so gut, oder?
Genau, ich habe ihm schon angemerkt, er ist einfach ein alter Mann. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Es war auch da oben in den Bergen heiß, um die 40 Grad. Er saß da schon eine Stunde. Überall gab es so Ventilatoren, die ihm so ein bisschen Luft zugefächert haben. Aber ich hatte auch schon den Eindruck, da sitzt ein alter Mann vor mir, der irgendwie schon die Bürde dieses Amtes auf seinen Schultern trägt. Und ich habe mich danach schon gefragt, muss man ihm das noch antun? Dabei weiß ich nicht, vielleicht sagt er das auch, ist das so sein Motor, seine Energie, dieses Amt, was ihm natürlich immer noch Energie gibt. Und es ist ja auch ein lebenslängliches Amt, also er ist der 14. Dalai Lama. Ja, aber man merkt schon, vielleicht endet sein Leben auch irgendwann bald, das ist eben die große Frage. Das steht jetzt eben einfach im Raum, im nächsten Jahr wird er 90 Jahre alt. Und insofern habe ich es schon als großes Glück empfunden, ihm nochmal zu begegnen. Aber die Frage ist eben, ja, wie lange wird er sich überhaupt noch der Öffentlichkeit zeigen? Weil er ist jetzt auch unterwegs in dieser Woche in die USA. Und bevor er jetzt losgeflogen ist, hat er heute, an dem Tag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, hat er noch eine Delegation getroffen, eine hochrangige aus den USA. Aber er fliegt eben jetzt auch in die USA, weil er eine Knie-OP vor sich hat. Also ja, er wirkt es schon sehr gebrechlich.
Er ist ja da schon sehr lange in diesem Ort, Dharamsala, der eben da in den Bergen liegt, nicht richtig hoch, aber so ein bisschen an den Bergen. Und da ist die gesamte tibetische Exilregierung, die Central Tibetan Administration. Das ist ein ganz spannender Ort. Ich war da selber mal privat am Wochenende. Kann man hinfliegen von Delhi aus, das ist eine gute Stunde Flug, und dann fährt man eben den Berg hoch. Und ja, das ist Little Tibet eigentlich. Das ist ein Ort, der sehr tibetisch geprägt ist. Man sieht natürlich überall den Dalai Lama, man sieht überall Souvenirs, man Bilder, Bücher, alles Mögliche. Und es kommen auch viele Touristen hin. Und da gibt es eben dieses Kloster, wo der Dalai Lama auch lebt. Und wo diese Empfangshalle ist, wo die ganzen Gläubigen hinkommen und so. Und zwischendurch hat man gar nicht mehr das Gefühl, in Indien zu sein. Aber Indien hat eben dem Dalai Lama und den Tibetern Asyl gewährt. Und ja, so kann diese Exilregierung auch tatsächlich überleben, weil in China selber darf die natürlich gar nicht sein.
Und dafür sind die Tibeter Indien unglaublich dankbar, weil sie einfach sagen, Indien hat uns hier aufgenommen, als wir fliehen mussten. Es war ja so, dass die Chinesen schon 1949 einmarschiert sind in Tibet und der Dalai Lama musste ja dann selber fliehen 1959 und ist eben im Osten an Bhutan vorbei nach Indien geflohen. Und dann hat er sich auch mit Nehru getroffen und dann haben sie eben festgelegt, oder ich habe auch jetzt, als ich da war, die Legende gehört, dass die Tibeter sind dann ausgeströmt und sollten eben einen Ort finden, der ähnlich ist auch zu Tibet, wo der Dalai Lama sich niederlassen könnte. Und jemand war in Dharamsala und meinte, da schmeckt das Wasser noch besser als die Milch in Missouri, was ein anderer Ort war.
Ah ja, ja, das kann ich nicht sagen. Also ich war da, wir waren da 2 Tage, glaube ich, und haben uns Sachen angeschaut im Ort selber. Da gibt es eben dieses Kloster. Es gibt ein bisschen entfernt, ein paar Kilometer entfernt, ist das Norbulinga-Institut. Da warst du auch, glaube ich. Das ist ein Kulturinstitut, eine schöne Anlage, tolle Anlage, auch mit Tempel und so, Museen klein. Es gibt auch ein relativ neues, ich glaube vor 2 Jahren eröffnet, das Tibet-Museum, mit amerikanischer Hilfe gestaltet. Ich habe ehrlich gesagt lange kein so gutes historisches Museum mehr gesehen. Das war so faszinierend. Ich glaube, wir waren da 2-3 Stunden drin, meine Frau und ich, und haben uns da einfach wirklich festgeguckt, festgehört an einzelnen Objekten, an Filmen, alles Mögliche da. Das war richtig, richtig toll.
Ja, es geht ja einfach vor allem den Tibetern darum, ihre Kultur zu bewahren, ihre Sprache zu bewahren. Und das merkt man genau an diesen Orten, also in diesem Norbulinka-Institut, wo es ihnen darum geht, tibetische Kunst am Leben zu erhalten und auch der nächsten Generation zu vermitteln. Und natürlich auch in diesem Museum, da war ich auch. Und das ist einfach faszinierend, weil die Tibeter ja eben einfach durch den Dalai Lama diese so weltweit bekannte Figur haben. Und allein die Geschichte von seiner Flucht ist faszinierend, die Geschichte von seiner Entdeckung, als die Tibeter erkannt haben, dass er der nächste Dalai Lama ist. Das ist einfach alles faszinierend und deswegen gibt es ja auch so viele Filme über das Thema, deswegen gibt es auch ja bekannte Hollywood-Stars wie Richard Gere, die immer wieder auch die Nähe des Dalai Lama gesucht haben und ich glaube ganz viel, diese Mischung macht es eben aus, dass die Welt den Dalai Lama kennt, dass die Welt aber auch von dem Schicksal der Tibeter weiß und das war eben so toll, viele Menschen dort zu treffen. Und zum Beispiel auch diese Hymne, die wir vorhin gehört haben, die haben junge Tibeterinnen und Tibeter gesungen auf einer Bühne von einem Kulturinstitut, wo sie nämlich alte Lieder lernen, Gesänge, Tänze, auch die Kostüme, die traditionellen Gewänder, weil es ihnen total darum geht, dass eben ihre Kultur nicht einfach verschwindet, weil das ist ja eben das große Ziel der Chinesen. Und mir haben viele erzählt, im Moment ist es einfach so in Tibet selbst, dass China alles versucht, die tibetische Sprache zu vernichten. Also das heißt, junge Kinder werden in Internate geschickt, ist natürlich clever, weit weg von den Eltern. Dann lernen sie da Mandarin, also Chinesisch, und dann kommen diese Kinder zurück und können nicht mehr so gut Tibetisch. Und das ist natürlich fatal für die Sprache, für die Kultur. Also da findet wirklich ein Brainwashing statt durch die Chinesen. Und das ist eben die große Sorge der Tibeter. Und deswegen sind sie immer sehr dankbar, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, gerade aus dem Ausland und natürlich jetzt auch durch die USA.
Ja, ich fand das ganz faszinierend in dem Museum. Da waren diese ganzen Fluchtwege gezeigt, wie Tibeter nach 1959 aus China nach Indien gekommen sind. Und da gibt es ja wirklich abenteuerliche Routen. Und du hattest mir vorhin erzählt, das passiert heute noch, dass Tibeter fliehen nach Indien oder auch nach Nepal. Wie ist das? Was passiert mit denen auch?
Genau, ich konnte auch nicht fassen, als ich die Geschichten gehört habe, weil ich habe auch zwei getroffen, die vor kurzem erst nach Indien geflohen sind. Und ein junger Mann zum Beispiel hat mir erzählt, dass er Medizin studiert noch hatte in Tibet und dass er aber irgendwann erkannt hat, dass die tibetische Kultur so unterdrückt wird von den Chinesen. Und er hat dann darüber einen Artikel geschrieben in den sozialen Medien in China und daraufhin ist die Polizei zu ihm nach Hause gekommen. Und dann haben er und seine Familie beschlossen, es wird zu gefährlich für ihn. Und das sind einfach so tragische Geschichten, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil diese Familie, die haben dann abgemacht, der Sohn wird fliehen. Und die Abmachung war aber, er wird den Eltern nicht sagen, wann er flieht. Und er ist dann irgendwann losgezogen und hatte einen Schmuggler aus Nepal bezahlt. Also es gibt eben diese Grenze zwischen Tibet und Nepal in den Bergen. Und eben offenbar Schmuggler, die damit Geld verdienen, diesen Tibetern den Weg zu zeigen. Also über die Berge und erst im Winter geflohen, weil viele mir gesagt haben, im Winter ist es einfacher, da sind die Flüsse zugefroren. Es ist nicht der Monsun, wo man vielleicht Angst haben muss vor Erdrutschen. Und er ist dann tagelang gewandert, diese Strecke Richtung Nepal, um die rettende Grenze zu erreichen. Und natürlich hat man kaum etwas dabei, man will nicht erkannt werden, man hat permanent Angst, dass die chinesischen Grenzsoldaten, die ja da patrouillieren, einen entdecken. Und er hat gesagt, er hat tagsüber sich immer versteckt und nachts sind sie gelaufen Richtung Grenze. Und er hat es dann tatsächlich geschafft. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ist, es gibt sogenannte Reception Centers. Das hat weniger was mit einem Hotel zu tun, sondern das sind so Empfangszentren, die die tibetische Exilverwaltung eingerichtet hat, eben in Kathmandu, in der Hauptstadt von Nepal, wo eben viele hinkommen. Und die fahren dann oft weiter nach Delhi und dann aber eben auch nach Dharamsala in das Zentrum, da wo die Exilregierung ihren Sitz hat.
Ja, diese Unterstützung des Dalai Lama durch Indien ist ja auch etwas, was immer wieder aus China kritisiert wird. Der Dalai Lama selbst auch, obwohl der eigentlich nicht mehr sagt, ich will ein unabhängiges Tibet, sondern inzwischen spricht er ja davon, er will ein weitgehend autonomes Tibet innerhalb der Volksrepublik China, oder spricht von Republik. Und trotzdem ist er natürlich immer noch das Feindbild. Also ich habe das selber in China mal probiert, im Internet nach dem Dalai Lama zu suchen. Und wenn man keinen sogenannten VPN-Tunnel hat, also so eine App, die eben das ermöglicht, dass man so seinen Standort verschleiert, dann findet man Dalai Lama nicht. Beziehungsweise man findet ihn nur in irgendwelchen chinesischen Artikeln, wo er als Feind des Staates dargestellt wird. Also das ist bis heute noch so. Es gibt auch so Fälle, da haben zum Beispiel Staaten Briefmarken ausgegeben, wo der Dalai Lama drauf war. Dann haben die Chinesen sich beschwert und haben gesagt, wenn ihr uns Briefe mit diesen Briefmarken schickt, dann werden wir die vernichten oder wieder zurückschicken. Also das ist immer schwierig und man muss es natürlich auch vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen Indien und China sehen, um die Grenze. Es gibt eine lange Grenze zwischen China und Indien, die ist in weiten Teilen umstritten. Und es gibt zum Beispiel einen indischen Bundesstaat, Arunachal Pradesh ist das ist im Nordosten Indiens, der wird von China als Südtibet bezeichnet. Da sagt China, das ist unser Territorium. Nahezu der gesamte indische Bundesstaat ist nach chinesischer Lesart chinesisches Territorium und Teil von Südtibet. Und es gab neulich den Fall, da wurde berichtet, dass China neue Namen bekannt gegeben hat für Orte in diesem indischen Bundesstaat, chinesische Namen, um damit quasi seinen Anspruch auf diesen Staat nochmal zu unterstreichen.
Das sagen die Tibeter eben auch, dass sie sich absolut dagegen verwehren, gegen die Behauptung von China, dass Tibet doch schon immer seit dem Altertum zu China gehört. Und dagegen verwehren sie sich absolut, weil sie sagen, wir haben hier unsere eigene Kultur, wir haben unsere eigene Sprache. Zum Beispiel auch die Schriftzeichen der Tibeter oder auch die Sprache an sich wurde beeinflusst aus Indien, nämlich eben nicht aus China. Also sie können kulturell auch sehr gut herleiten. Auch der Buddhismus kam zum Beispiel aus Indien nach Tibet. Und deswegen verwehren sie sich dagegen, dass China permanent behauptet, Tibet ist schon immer Teil von China gewesen. Und was viele eben sagen, auch wenn man mit Vertretern der tibetischen Exilregierung spricht, dass sie sagen, ihr, die internationale Gemeinschaft, ihr müsst uns helfen, weil wenn ihr als internationale Gemeinschaft anerkennt, dass Tibet schon immer zu China gehört, dann sind die Inder die Nächsten. Also dieser Expansionskurs der Chinesen wird weitergehen. Und sie haben jetzt auch den Klimawandel für sich entdeckt als Argument, die Tibeter, weil sie sagen, Tibet gilt so als Water Tower, also als der Wasserturm der Welt. Es ist ja am Dach der Welt, am Himalaya-Gebirge, weil da einfach so viele Flüsse ihren Ursprung haben, ihre Quelle. Und China langsam eben der Region den Hahn abdrehen könnte. Also die Chinesen bauen schon Dämme. Wir haben auch mit jungen Wissenschaftlern gesprochen, die dazu recherchieren. Und dass allein deswegen die Welt ein großes Interesse daran haben sollte, den Tibetern weiter zu helfen.
Du warst ja in diesem Exilparlament, das da in Dharamsala ist, in McLeodganj. Was ist das? Also was machen die denn da? Halten die da irgendwelche Parlamentssitzungen? Beschließen die da irgendwelche Gesetze? Welche Funktion hat das?
Wir waren da in diesem Gebäude und die sind sehr stolz darauf, dass sie als Exilregierung ein richtiges Parlament haben. Sie sagen, sie sind eine der wenigen Exilregierungen mit einem laufenden, funktionierenden Parlament mit 45 Abgeordneten aus den verschiedenen Provinzen von Tibet. Also je nachdem, wo die Familie von diesen Exil-Tibetern herkommt, wird man da rein gewählt und die tibetische Diaspora weltweit wählt diese Abgeordneten. Und das Interessante ist, dass es eine parteilose Demokratie ist. Also es gibt keine Parteien, was mich auch sehr gewundert hat. Das heißt, man wählt einzelne Abgeordnete. Und es gibt zum Beispiel auch zwei Abgeordnete aus Nord- und Südamerika, aus Europa und einen Abgeordneten aus Australien. Die sind sozusagen da vertreten. Ja, und die sitzen da zusammen und das wird auch immer im Internet übertragen, dass alle sich dazuschalten können. Und ja, sie sind ein richtiges Parlament, aber sie müssen natürlich zum Beispiel finanziert werden durch Spenden. Sie sind angewiesen auf Sponsoren. Die USA geben sehr viel Unterstützung dazu. Und wir haben dann auch sind auch mit Abgeordneten ins Gespräch gekommen. Und die große Mission ist natürlich, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und die große Hoffnung ist eben das, was du auch schon gesagt hast, dass sie mehr Autonomie bekommen von China. Und sie beschließen natürlich auch Gesetze für die Community, also für die Exil-Tibeter. Da geht es auch mal darum, zum Beispiel, dass sie einen gewissen Steuersatz immer abführen, jeder Exil-Tibeter für das Parlament. Oder wenn es vielleicht mal Dinge gibt, die man mit der indischen Regierung klären muss, sind sie die Ansprechpartner. Und eine andere Sache, die ich auch sehr interessant fand, war, dass viele Exil-Tibeter auch in der zweiten oder dritten Generation sagen, ja, ich könnte die indische Staatsbürgerschaft beantragen, aber dann würde ich ja gegen meine eigene Herkunft handeln. Also ich bin lieber stolzer Flüchtling mit einer bestimmten Identity Card, heißt das dann auch, mit so einem bestimmten Ausweis, was mich als Tibeterin auszeichnet, als eben das abzulegen und auf einmal Inderin zu werden. Also da ist so ganz viel Patriotismus und sie wollen daran festhalten, dass sie doch irgendwann wieder in ihr Land, in ihr freies Tibet zurückkehren können.
Weißt du, wie die reisen? Ich kenne diese tibetische Identitätskarte, diesen tibetischen Personalausweis, der von den Indern ja ausgestellt wird, den kenne ich, aber das ist ja kein internationales Reisedokument.
Die indische Regierung gibt ihnen einen Ausweis und es ist quasi so eine Art Pass. Also auch damit können sie internationalen reisen, aber es ist mit einigen Auflagen verbunden. Also sie müssen das speziell anmelden. Also es ist nicht ganz so einfach, als wenn man jetzt einfach einen normalen Pass hätte.
Ja, und es gibt vor allen Dingen auch Länder, glaube ich, bei diesem Ausweisdokument, die es nicht anerkennen, die nämlich sehr nah an China sind. Also natürlich kann man mit so einem Dokument, so einem indischen Dokument nicht nach China reisen, aber sicher auch in andere Länder, die mit China befreundet sind, könnte es da Probleme geben. Das hatte ich, ich glaube, ich hatte das damals, als ich dort war, auch mal irgendwo gelesen, dass es die Reisen ermöglicht in eingeschränktem Maße dann doch, aber eben man muss auch natürlich Visa vielleicht wo beantragen, wo ein normaler Inder kein Visum bräuchte.
Wir sitzen ja hier in meinem Büro und ich war, kurz bevor wir hier angefangen haben, habe ich die Seite vom Dalai Lama aufgerufen, weil der hat natürlich eine Website, der 14. Dalai Lama, und da sind ganz groß Fotos zu sehen, wo er stolz in der Mitte sitzt und umringt von eben von der US-Delegation, also Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus, also das war der Auswärtige Ausschuss, die haben ihn besucht und haben ihm auch nochmal zu verstehen gegeben, wir die USA, wir stehen an eurer Seite, weil der Kongress hat erst vergangene Woche ein Gesetz verabschiedet, wo sie nochmal sagen, sie setzen sich dafür ein, dass es eine friedliche Lösung gibt zwischen Tibet und China. Und ja, auf dem Bild sitzt der Dalai Lama in der Mitte in seiner berühmten gelb-roten Kutte und zum Beispiel Nancy Pelosi steht strahlend neben ihm und alle sehen sehr erleuchtet aus, auch mit diesem weißen Schal, den man ja immer auch bei Buddhisten als Gastfreundschaft zu Beginn eines Besuchs bekommt.
Ich glaube, wir müssen noch sagen, wer Nancy Pelosi ist. Ich glaube, die kennt auch nicht jeder.
Das war ja die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses und sie ist selbst 84, muss man erstmal schaffen, in dem Alter auch immer noch rumzureisen. Und also damit ist sie ja gerade mal 4 Jahre jünger als der Dalai Lama. Und ja, ich bin mir sicher, auch im kommenden Jahr wird es viele große Veranstaltungen geben. Das haben mir viele Tibeter jetzt schon gesagt, dass der Dalai Lama ja His Holiness, seine Heiligkeit wird 90 Jahre alt. Und es wird ein ganz besonderes Jahr, weil er eben auch angekündigt hat, er ist, als er 2011 zurückgetreten ist von seiner politischen Rolle, hat er angekündigt, wenn ich 90 Jahre alt werde, dann werde ich Details bekannt geben über meine mögliche Reinkarnation, wenn denn das tibetische Volk möchte, dass die Institution des Dalai Lama überhaupt weitergeht.
Nochmal zu dem Bild. Du hast gesagt, er schaut stolz. Also ich würde eher sagen, die anderen schauen stolz und beglückt, so die lächeln, und er schaut freundlich müde, so. Und er hat ja auch gesagt schon mal, wie alt er eigentlich werden möchte. Also wenn er jetzt mit 90 schon ankündigt, wer sein Nachfolger oder wie sein Nachfolger gefunden werden könnte. Er hat ja ein Alter gesagt, das er erreichen möchte, oder?
Genau, er hat schon gesagt, er will 110 werden. Was nämlich heißt, er will auf jeden Fall noch 20 Jahre leben. Und es gibt so einen Witz auch unter Tibetern, dass vielleicht der Dalai Lama die Kommunisten überleben wird, also die Chinesen. Und mal gucken, wer länger durchhält quasi. Also ja, er will 110 werden und ja, ihn umgibt ja dieses Spirituelle und es kommen auch immer wieder Menschen zusammen, die für ihn beten, für sein langes Leben und ja, wer weiß.
Ich glaube, die meint es gar nicht als Witz mit dem Überleben des Kommunismus. Also ich fand es interessant, du hast es mir vorhin mal gesagt, nach welchen Methoden denn so eine Reinkarnation gefunden wird. Die waren ja auch ein bisschen gruselig, ne?
Ja, das ist, da ist schon ganz viel Wunder und Magie dabei. Also hier, ich habe ja diese Autobiografie von ihm jetzt unterschrieben bekommen und habe schon in das erste Kapitel reingelesen. Und da wurde beschrieben, wie es eigentlich war, als er entdeckt wurde. Und es war so, dass als sein Vorgänger starb, der 13. Dalai Lama, da haben sie den Leichnam in den Thron gesetzt, in Lhasa ja damals noch, in Tibet. Und dann hat der Kopf in eine bestimmte Richtung geguckt, nach Süden. Und kurze Zeit später guckte der Kopf, also des Leichnams, auf einmal nach Nordosten. Und dann war allen klar, wir müssen die Reinkarnation des nächsten Dalai Lama im Nordosten suchen. Und sie haben dann auch ein Orakel befragt. Sie sind an einen See gegangen und da hat ein Vertreter des Dalai Lamas hat dann auf einmal Buchstaben gesehen im See oder hatte auch eine Vision, dass der Dalai Lama im Nordosten in der Nähe von einem bestimmten Tempel zu finden ist, in einem Haus, was türkisene Fliesen hat. Und es gab immer mehr solche Hinweise auf den Dalai Lama und dann strömen halt alle in ganz Tibet, sind herumgeströmt, gerade im Nordosten und haben dann eine Familie gefunden, wo gerade auch ein Junge geboren wurde. Und es ist wirklich faszinierend, weil dann haben sie diesen Jungen erst beobachtet und dann ist der eine Junge ganz natürlich zu dem einen Vertreter vom Dalai Lama gelaufen, obwohl er gar nicht wusste, wer das ist und schien ganz vertraut mit dem. Und dann gibt es so verschiedene Ideen, wie man herausfinden kann, ist dieser Junge, der war ja damals 2 Jahre alt, ist das wirklich die Reinkarnation? Und dann haben sie ihm zum Beispiel 2 so buddhistische Gebetsketten, das sind ja diese Perlenketten, 2 identische Ketten vor ihn hingehalten und er hat genau die rausgesucht, die eben dem anderen Dalai Lama gehörte. Also es ist schon sehr faszinierend.
Ja, absolut. Ich bin ja ganz stolz, dass ich jetzt auch drüben so einen tollen Schal habe, wie man auf diesem Bild sieht. Den hast du mir mitgebracht vom Dalai Lama. Sehr schön. Aber ich glaube, du musst ganz stark sein, weil ich hatte ja gedacht, ah, das ist eine Unterschrift vom Dalai Lama in dieser Autografie. Das ist eine Unterschrift vom Dalai Lama in dieser Autobiografie. Weiter hinten ist eine gedruckte Unterschrift. Die sieht jedenfalls noch ein kleines bisschen anders aus. Wobei, naja, ich versuche mal.
Also, ich habe auch danach jemanden gefragt, was denn die Unterschrift bedeutet, weil ich kann sie tatsächlich nicht lesen. Und er meinte, yes, ist Dalai Lama. Also ich möchte jetzt einfach daran glauben, dass His Holiness himself hier unterschrieben hat. Aber Peter, du kennst dich besser mit Unterschriften aus, wer weiß.
Ja, aber ich kenne mich nicht mit tibetischen Handschriften aus. Vielleicht ist das hinten ja die gedruckte Unterschrift des jungen Dalai Lama und das vorne ist dann die des 89-Jährigen.
Ja, auf jeden Fall ist es einfach eine faszinierende Figur und was ich nochmal verstanden habe, wie wichtig dieser Dalai Lama eben für die Tibeter ist und eben auch für ihre Geschichte und für dieses ganze Drama, dem sie ausgesetzt waren und wie wichtig es für sie ist, diese Strahlfigur, diese Leitfigur zu haben. Und die große Frage wird eben sein, wenn er einmal nicht mehr ist, ob die Tibeter dann in so eine große Depression fallen oder in so ein Vakuum. Deswegen sagen eben auch viele, wir wollen, dass diese Institution weitergeht und wir hoffen, dass es auch einen 15. Dalai Lama gibt.
Ja, das kann ich gut verstehen, weil ich glaube, die Tibeter können sehr froh sein, dass sie so jemanden haben. Wer würde die Tibeter überhaupt noch wahrnehmen, wenn es diesen Dalai Lama nicht gäbe? Der ist ja nicht nur geistliches Oberhaupt der tibetischen Buddhisten. Er ist nicht nur der ehemalige Chef der Exilregierung, sondern er ist einfach auch Popstar, muss man ganz klar sagen.
Genau, ein Popstar, der natürlich auch viele Touristen anzieht und dann natürlich auch für Geld sorgt, für Einnahmequellen. Also ich habe viele westliche Touristen auch gesehen, die da hingekommen sind. Auch eine Familie aus Estland, da hat mir ein Tibeter erzählt, ja, er ist jetzt gut befreundet mit diesen Esten, weil die hätten doch 7 Jahre in Tibet gesehen, also diesen Film, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, mit Brad Pitt. Und sie seien so fasziniert gewesen vom Dalai Lama, deswegen wollten sie auch nach Dharamsala kommen. Also das ist schon auch so ein Tourismusfaktor und eben Einnahmequelle für die Tibeter, dass dieser Popstar eben in Dharamsala wohnt.
Ja, und du hast so ein schönes Strahlen mitgebracht, Charlotte. Ich hoffe, dass du das dir noch ein bisschen bewahrst, auch hier in Hot Delhi.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich sollte mir dieses Foto auch ausdrucken und ich hänge es mir vielleicht so ein bisschen versteckt im Büro an die Wand, dass der eine oder andere es auch sieht. Mein Foto, meine 5 Sekunden mit dem Dalai Lama. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr vielleicht auch schon mal den Dalai Lama getroffen habt, schreibt uns gerne wie immer an neudeli@ndr.de, an neudeli@ndr.de und wir wünschen euch eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht. Kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden. Und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht. Der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.